Herzlich willkommen,
ihr hört
bei unserer Sendung
Stimmen.
Immer am Dienstag um 17 Uhr.
Stimmen
ist ein Format, wo man sich immer Menschen aus dem Alltag oder aus der öffentlichen Welt hier ins Studio holt und ein bisschen tiefer quatscht, wer diese Menschen eigentlich sind.
Stimmen.
Die Stunde, in der wir hinter Menschen hören.
Radio OKJ, der Lokalsender aus Jena.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stimmen, eine neue Ausgabe, die erste neue Ausgabe im Jahr 2026. Am Mikrofon begrüßt euch Tim Wiezorek. Und ich habe heute einen Gast und das ist Kevin Layer.
Hallo.
Jetzt hätte ich fast gesagt von der Kevin Layer School of Life.
Ja, auch die gibt es, richtig, aber nein. Ja.
Kleiner Lebensratgeber. Schön, dass du da bist. Erstmal.
Freut mich, da zu sein, danke.
Zuallererst, wir kennen uns aus einem Kontext, auch meinen letzten Gast kannte ich aus dem Kontext, das war Christoph Litwinow, der jetzt die Nachtkulturvertretung macht.
Unser Nachtbürgermeister.
Ja, so will er ja nicht genannt werden.
Oh,
Das weckt falsche Erwartungen,
okay.
Der Name, genau. Den kannte ich oder kenne ich aber aus dem Kassa, weil er da Türsteher war. Und dich kenne ich auch aus dem Kassa, aber du bist nicht Türsteher dort.
Nein, ich bin ganz und gar nicht Türsteher. Ich bin in der Küche dort tätig. Ich habe eigentlich kaum Kontakt mit irgendwelchen Menschen, die als Gäste in diesen Laden reinkommen.
Das heißt, du kochst?
Ich koche.
Für wen und was?
Ich koche... Je nachdem, wer da ist. Ich koche für die KünstlerInnen, die an dem Abend da sind. Das sind mal eben Leute, die bei Live Lyrics ihre Texte vortragen. Das sind mal DJs, die bei Partys auflegen. Das sind aber auch mal Bands oder mehrere Bands an dem Abend, die gerne den ganzen Tag da sind, die auch nur den Abend da sind. Also stellenweise von früh um 10 bis nachts um 1 macht man den Leuten da Essen und immer mehr. Und was koche ich da? Frühstück, Mittag, Abendbrot, ganz verschiedene Sachen, was sich dann eben gewünscht wird. Man kriegt ja dann so vorher eine kleine Liste, was die Leute gerne hätten, was sie gerne nicht hätten. Wer ist allergisch auf was? Und dann darf man sich ein kleines Menü rauszaubern. Und dann denke ich mir was aus, stelle mich da oben hin und mache das für die Leute. Dann essen die, dann geben die ihre dreckigen Teller wieder ab, ich mache die sauber und dann haben wir einen wunderschönen Abend gemeinsam da oben.
Also es ist keine Gastro im Sinne, dass Gäste bewirtet werden, sondern eher im Sinne von Catering.
Es ist ein Catering.
Genau. Künstler-Caster.
Nee, also zu essen gibt es im Casablanca nichts. Wer schon mal da war, hat das vielleicht schon mal gemerkt, dass es da vor allem flüssige Nahrung gibt, ja.
Und Seelennahrung.
Das sowieso, genau. Das ist das Schönste eigentlich, das Gefühl, in einem Club zu stehen und Kultur erleben zu können, Musik zu hören. Und für mich eben auch dann das Schöne, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht ja ähnlich, Teil davon einfach zu sein, das zu ermöglichen, dass hier Leute sein können und Spaß haben können an diesem Ort.
So. Ja, nice. Die Küche im Casablanca, für alle, die das vielleicht nicht kennen, die befindet sich ja im Turm.
Ja, ist richtig.
Auf der Etage, also vorletzte Etage sozusagen, direkt unterhalb des Turmcafés, ganz oben ist. Und über diesen Turm gibt es einen Song, mit dem würde ich mal einsteigen.
Sehr, sehr gerne.
The Void Union mit Casablanca. Casablanca.
Ich kannte den Song noch nicht. Großartiger Song.
Schön, oder?
Wundervoll.
Meet Me at the Tower. Sleep on Train.
Ja, das ist total toll. Diese Schlafwaggons sind wirklich immer wieder wahnsinnig beliebt und Leute sind total begeistert davon, wenn sie in diesem Waggon schlafen können. Der Turm hingegen, dass sie den im Song widmen, ist schon besonders, weil viele Leute schimpfen über den Turm. Ich kann mich an viele Menschen erinnern, die da oben ankommen, wenn sie das erste Mal da sind, hoch und so. Und dann muss ich noch sagen, na, du musst noch eins weiter hoch in den Backstage. Oh, wie viele Treppen. Man weiß, dass man das den ganzen Tag gehen muss. Immer wieder hoch und runter.
Hält fit.
Ja, auf jeden Fall. Richtig.
Nice. Was ist denn der ausgefallenste Wunsch, den du bisher bekocht hast? Oder das raffinierteste?
Also ich glaube, so das, was ich mal selbst als raffinierte Idee hatte, war für Mine. Die war mal bei uns und die hat ein paar Allergene. Und das war eine schöne Reaktion, weil ich mir dann gedacht habe, als Get-In, also es gibt quasi die Idee, wenn KünstlerInnen ankommen, gibt es zum Get-In, zu dem Zeitpunkt, wo sie da sind, soll was bereitstehen. Und ich mir gedacht, für die mache ich mal Sushi, weil ich Lust hatte, Sushi selber zu machen. Und die ist da angekommen. Das Erste, was ich gehört habe, war, Leute, ich bin im Himmel, hier hat jemand Sushi für mich gemacht zum Get-In. Das war ganz großartig. Und das Letzte, wo ich mich wirklich erinnern kann, was wirklich ausgefallen war und auch besonders war in dem Sinne, dass es der Ablauf mal anders war. Ich koche eigentlich vegan und vegetarisch vor allem. Ich bin selber vegan und kann gar nicht anders kochen, weil ich es dann auch nicht mal probieren kann und so was. Frühstück gibt es dann eben Wurst und alles, weil ich das auch, ja, damit kein Problem habe, da eine schöne Platte zu machen. Und dann war Blixer Bargeld vor kurzem da mit, wie hieß André T?
Der italienische Filmmusiker.
Auf jeden Fall war das ganz klasse. Und da habe ich mit meinem guten Freund Mario zusammen gekocht und da wurde sich explizit Fleisch gewünscht und dann hat der Rinderbäckchen gemacht und das kam bei Blixer Bargeld wirklich wahnsinnig gut an. Oh, it got cheeks. Da hat er sich sehr gefreut, ja. Das war sehr toll. Das war schon ein bisschen ausgefallen, aber ansonsten genau, es ist wirklich ganz bunt durchmischt, was ich da mache, was gerade auch saisonal möglich ist.
Nice. Jetzt ist es ja nicht so, dass du in deinem Leben entschieden hast, ich will Koch im Casablanca werden, sondern das ist ja mehr so irgendwie passiert.
Ja.
Und deswegen würde ich einfach mal ganz vorne anfangen. Wie bist du nach Jena gekommen?
Ich bin nach Jena zum Studium gekommen damals. Im Jahr 2011 bin ich hierher gezogen. Ich habe mich für Soziologie und Erziehungswissenschaften beworben. Ursprünglich wollte ich Erziehungswissenschaften studieren, aber da gab es ein NC drauf und das hätte ich nicht Kraft. Ich wusste nicht, was Soziologie ist zu dem Zeitpunkt. Dachte mir, ah ja, das klingt ja ganz nett und wenn ich das einfach umdrehe und das ins Hauptfach nehme, dann kann ich hierher kommen. Und ich komme ursprünglich aus Coburg und mir war schon die Nähe noch zu Hause oder zu meinem Zuhause damals wichtig. Aber in Bayern studieren hätte damals noch Studiengebühren gekostet tatsächlich. Und Freunde von mir sind nach Jena gezogen oder Bekannte von mir damals vielmehr. Und deswegen habe ich gedacht, ja, das mache ich auch. Oder ein Bekannter eigentlich ist da hingezogen. Mit dem bin ich dann in eine WG gezogen. Und dann bin ich nach Jena gekommen und ein Jahr später gab es auch schon keine Studiengebühren mehr in Bayern oder zwei. Aber es ist auch egal. Ich bin sehr, sehr froh gewesen über die Entscheidung. Und dann habe ich angefangen in Lobeda West im Plattenbau auf 9,9 Quadratmeter im Zimmer zu leben, mit einem Wohnzimmer und so in einer Dreier-WG und es war sehr toll, ja.
Quasi der Klassiker.
Richtig, ja.
Als Student, wie war das für dich, das Ankommen? Gerade dann auch in Lobeda.
Ganz großartig, ganz toll. Also ich habe die zwei Typen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, kannte ich beide auch, weil die aus Coburg kamen und die haben beide im selben Jugendzentrum Zivildienst gemacht damals. Den musste ich ja schon nicht mehr machen, weil das ja schon nicht mehr gab. Und dann haben die mich da erstmal meinen Zivildienst nachholen lassen in dieser WG und haben mir dann quasi so ein bisschen, haben mich da kehren lassen und dann immer mal mich zum Kaffee und zur Zigarette gerufen, dann immer in der Pause, weil so war es bei denen auch im Zivil immer. Genau. Und dann musste ich mich erstmal orientieren und dann habe ich hier studiert und habe Soziologie und Erziehungswissenschaften gemacht und habe zu dem Zeitpunkt auch noch nicht im Casa gearbeitet und habe auch gar nicht gewusst, was ich hier eigentlich mache in diesem Studium und so, aber es war ganz, ganz nett. Und in Lobeda ankommen war für mich total toll. Ich habe es wirklich sehr geliebt da. Wir hatten da so eine kleine Clique aus anderen Studierenden, die ich da schon kannte, die haben zwei Hauseingänge weiter gewohnt und die anderen nochmal zwei Hauseingänge weiter und nochmal und dann haben wir uns da immer getroffen, haben viel bei uns im Wohnzimmer und bei denen im Wohnzimmer so rumgehangen. Das war sehr toll, ja. Ich mochte das sehr gerne. Und Kaufland war immer um die Ecke, den kannte ich wie meine Westentasche.
Ja. Einer der zentralen Treffpunkte, Lobeda West.
Ja.
Quasi. Wie lange hast du studiert, Soziologie in Jena?
Ich habe 3 Jahre gemacht. Ich habe den Bachelor in Regelstudienzeit gemacht. Und damals haben viele Leute schon Sticker getragen, auf denen so, wie ist das möglich, einen Bachelor in Regelstudienzeit zu machen. Ich muss ehrlich sagen, ich fand das jetzt also nicht so. In Soziologie zumindest und Erziehungswissenschaften konnte man da schon auch so ein bisschen hinkriegen.
Hatte ich das hätten wir uns eigentlich 2012 schon treffen können.
Hast du da auch
Soziologie? Habe ich auch Soziologie gemacht? Angefangen.
Ah. Ja. Nee, da.
Aber. Naja.
Das hat noch nicht funktioniert. Nee. Genau.
Verrückt. Du bist dann aber nach dem Bachelor erstmal aus Jena wieder weg.
Ja, also ich bin innerhalb Jenas umgezogen erstmal. Wir sind dann in die Stadt gezogen, haben da in der Fünfer-WG gewohnt. Das war auch ganz, ganz großartig. Und dann war es nach dem Bachelor aber der Wechsel.
Fünfer-WG? Mhm. Ist groß. Also das, relativ groß.
Genau.
Also Haus oder eine Wohnung?
Wir hatten eine Wohnung am Heinrichsberg, also direkt über dem alten Kolibri-Laden, wo jetzt so ein Barbershop drin ist. Und da hatten wir eine relativ große Wohnung, hatte jeder sein eigenes Zimmer und auch eine große Küche. Und
das war, also oberhalb vom Johannesplatz ist das, ne?
Genau, ja, richtig. Und genau, bin dann aber nach Dortmund gezogen, weil ich damals die Idee hatte, oh Gott, ich habe einen Bachelor in Soziologie und Erziehungswissenschaften, was mache ich denn damit? Ich komme damit ja nirgends hin, was soll ich damit machen? Und dann habe ich einen Masterstudiengang gefunden, der schimpfte sich sozialwissenschaftliche Innovationsforschung. Und dann dachte ich, das klingt nach etwas, womit man einen Job finden kann, weil Jobs findet man in Büros und Fabriken, nirgendwo anders findet man Jobs, so meine Denke damals. Und dann hatte ich die Panik und dachte, was kann ich denn jetzt damit anfangen? Habe das dann gemacht. Ja, und dafür bin ich dann nach Dortmund gezogen.
Und bist Innovationsforscher geworden.
Bin Innovationsforscher geworden. Ich habe keine Ahnung mehr davon. Das war ein ganz komischer Aufbau in diesem Studiengang. Aber am Ende bin ich Geschlechterforscher geworden. So, das ist dann tatsächlich das, was dann passiert ist. Da habe ich mich dann darauf so ein bisschen mehr spezialisiert, was da los ist. Auch wenn das albern klingt, dass das in Innovationsforschung möglich war, aber Studiengänge sind ja immer toll, man kann mehr belegen, was man möchte und was dann draufsteht, naja, wie auch immer. Auf jeden Fall hatte ich viele tolle inhaltliche Möglichkeiten, aber ja, dann wollte ich aber dort auch nicht unbedingt bleiben. So.
Das wäre jetzt die Frage gewesen, du bist ja quasi kein hier, oder erstmal nicht im ersten Schritt hier hängen geblieben.
Nein.
Was ja sonst vielen Leuten passiert, sondern du bist hergekommen, hast hier studiert, bist dann weggegangen. Normaler Move, und dann aber wiedergekommen.
Hab mich aktiv dafür entschieden, wieder hierher zu kommen, ja.
Woran liegt das?
Jena. Ja, es ist wirklich, also, na klar, gut, eine blöde Antwort, aber es ist, ich mag die Stadt sehr gerne. Zu dem damaligen Zeitpunkt waren hier auch soziale Beziehungen einfach noch da, also irgendwie eine partnerschaftliche Beziehung, sowohl auch freundschaftliche Beziehungen waren noch viele, viele Menschen haben einfach hier gelebt, ich wollte wieder zurück. Die Stadt hat für mich die perfekte Größe. Ich liebe es, dass ich in Jena durch die Stadt laufen kann und alle 10 Minuten einen Menschen sehe, den ich kenne, der mir freundlich zuwinkt, der mich grüßt, mit dem ich tendenziell stehen bleiben, also nicht mit jedem, aber wo ich stehen bleiben kann tendenziell, einen Kaffee trinken kann oder einen kleinen Plausch halten kann oder sonst was. Also ich mag es einfach, dass ich in dieser Stadt Leute kenne, dass ich die Orte kenne, dass ich hier langlaufe und immer wieder gleiche Menschen sehe. Es gibt eine Frau in dieser Stadt, jetzt seit ich hier wohne, seit 6 Jahren in derselben Wohnung. Ich sitze immer vor der Tür auf der Treppe und rauche. So. Und da läuft immer wieder eine Frau vorbei, seit Jahren. Und erst war sie schwanger, dann kam sie mit einem kleinen Kind vorbei, jetzt kann dieses Kind schon laufen, dann war sie wieder schwanger, jetzt ist noch ein kleines Kind. Und ich kenne diese Frauen, ich habe mit der nichts zu tun. Aber ihr Leben läuft so weiter und das finde ich schön, weil, ja, genau, und sowas. Das sind so Gründe. Und Dortmund war mir zu groß. Also ich hatte das Gefühl, dass wir hier in Jena auch in so einer schönen, heilen Welt ein bisschen leben. Und Dortmund war eine große Stadt, in der auch einfach viel Elend da war. Ich habe da in der Nordstadt gearbeitet, in einem Jugendzentrum, was damals zu dem Zeitpunkt, auch als ich dort war, so 2016 so rum, auch als No-Go-Area irgendwie immer in den Medien war, was natürlich totaler Quatsch ist und dieser Ausdruck totaler Unfug ist. Aber es ist schon eine harte Realität. Und dann dachte ich, ich will wieder zurück in meine kleine, sichere Oase. Und das ist Jena für mich. Und ich bereue es auf keinste Weise. Ich führe seit Jahren immer wieder die Gespräche, seit ich wieder da bin, mit Menschen, die überlegen, soll ich hier bleiben, soll ich woanders hin, soll ich hier bleiben, soll ich woanders hin. Und ich kann immer nur sagen, ja, hier bleiben auf jeden Fall. Bin in 10 Minuten im Grün, egal wo ich bin. Ich kenne die Stadt, ich kenne die Menschen, ich kann mich hier frei bewegen. Es ist wunderschön, ja. Und du bist hier.
Danke. Was ist der Unterschied zwischen Jena und Coburg?
In
Bayern.
Bayern, also erstmal Bayern ist schon seltsam. Coburg ist, ich glaube, wenn wir Coburg reden wollen, das können 3 Sendungen werden, weil Coburg wirklich eine schwierige Stadt ist, auch einfach historisch. Also was Jena und Coburg vielleicht gemeinsam haben, sind Studentenverbindungen und ihren nahen Bezug dazu. Wenn der auch unterschiedlich sich ausgestaltet, denke ich. Aber was für mich unterscheidet, ist, in Coburg bin ich aufgewachsen. Und ich finde, die Stadt, in der ich aufwachse, ist irgendwie nochmal ein anderer Ort als die, für die ich mich entscheide, dass sie mein Zuhause sein soll. Andere Historie, nicht so reingeworfen letzten Endes. Und es ist zentraler. Ich muss nicht mit dem Auto irgendwo hinfahren, sondern die Stadt ist da und es ist genau, nicht so viel Umland und alle sind ums Umland rum. Wahrscheinlich sind es auch die Lebensumstände einfach, ja. Genau.
Das da tatsächlich auch ein bisschen mehr. Das stimmt. Dann bist du also, was haben wir jetzt, 2016 wieder zurückgekommen?
Ja, 2011 bis 2014 habe ich meinen Bachelor gemacht. Dann musste ich noch mal ein halbes Jahr nach Coburg zurückziehen, weil diese Studienordnung da war sehr seltsam in Dortmund, habe ein halbes Jahr was anderes gemacht. Hat nicht funktioniert, dann war ich da und habe da länger für meinen Master gebraucht als für meinen Bachelor, nämlich 3,5 Jahre. Also Bachelor in Regelstudienzeit geht, Master in Regelstudienzeit hingegen, nein, nein, das ist keine Möglichkeit, wie soll das funktionieren? Ja, da war ich dann relativ lang und bin dann 2018 zurück nach Jena gekommen. Oder 17 oder 18. Ja.
Und hast hier dann quasi einen neuen Anschluss gefunden oder die Stadt nochmal anders kennengelernt?
Ich lerne die Stadt regelmäßig anders und neu kennen, weil das ist auch ein schöner Moment dieser Stadt, dass sie immer so im Wandel ist. Es sind immer andere Leute da. Egal wo man ist, es kommen immer neue Leute dazu und häufig werden sie auch gut aufgenommen. Aber was war die Frage?
Nee, dass du die Stadt dann anders kennengelernt hast oder neu kennengelernt hast, eigentlich war es gar keine Frage. Die Frage wäre dann gewesen, wie bist du dann im Kasa gelandet?
Ach so, wie bin ich im Kasa gelandet? Genau, ich bin dann hierher gekommen und ich habe meine Masterarbeit noch fertig geschrieben und war dann im Casablanca, weil ich da Leute kannte, die eben arbeiten, unter anderem Patrick, der mich dann gefragt hat, hey, suchst du einen Nebenjob, weil wir haben hier diesen Gedenkwagen, der wurde da damals restauriert und der musste restauriert werden, also der auf dem Hof vom Casablanca steht. Und ob ich Lust hätte, da mit drunter zu kraxeln und Lack abzuschleifen und neuen drauf zu machen und sonst was, das zu restaurieren, oder ob ich kochen wollen würde. Und ich, ja, dann lieber kochen. Also so handwerklich bin ich dann doch nicht. Kochen kann ich ein bisschen. Und dann habe ich da angefangen. Genau, und hat er gemeint, ja, mach das gerne. Und hatte meinen ersten Kochdienst. Da musste ich nur ein paar Brötchen schmieren. Das war ganz angenehm. Und mein zweiter war dann direkt für Moop Mama. Da bin ich eingesprungen. Und das waren 23 Leute, die den ganzen Tag da waren, weil das ja so viele MusikerInnen auf der Bühne sind. Und das war ich ganz schön überfordert. Aber es hat hingehauen. Und seitdem bin ich da dran. Und es macht wahnsinnig Spaß. Also es ist einer meiner schönsten Momente, hier zu sein. Oder eine meiner schönsten Sachen, hier in Jena, in diesem Club arbeiten zu können. Und genau, anders habe ich die Stadt auch noch kennengelernt, weil ich eben dann auch nicht mehr studiert habe, sondern auch noch einen anderen Job angefangen habe zu arbeiten. Aber ja, genau.
Kommen wir dann dazu.
Okay.
Du hast in der Küche eine gewisse Obsession entwickelt, gefühlt, ja. Für die du bekannt bist.
Welche?
Kohl.
Aha.
du magst Kohl und Kohlgerichte.
Ja, ist richtig.
Und du hast sogar einen Song über Kohl gemacht.
Auch das ist richtig.
So ein bisschen Konzeptkunst, Kohl.
Ja, ich bin das Kohl-Kid.
Kohl-Kid.
Ich bin das Kohl-Kid. Könnte man so sagen, ja. Wir sind die Kohl-Kids.
Und es gab sogar während Corona eine Kochshow von dir.
Richtig.
Im Casablanca.
Genau. Da habe ich
Kohlküche
gezeigt. Kevins kleine Kohlküche, wie man veganes Gulasch kocht. Dazu Semmelknödel und vor allem, und das ist ja da Hauptpunkt, ein schönes Apfelrotkohl. Ja, das habe ich dann mal gezeigt. War wunderschön in der Halle. Das war ein totaler Quatsch, den wir da gemacht haben. Hat richtig Spaß gemacht.
Wie bist du auf Kohl gekommen?
Tatsächlich hat das eine Verbindung mit Instagram. Ich habe diese App nie verstanden, bis heute nicht so richtig, aber es ist auch okay. Und ich habe dann noch in Dortmund gewohnt und hatte dann überlegt, was lädt man da denn eigentlich hoch? Und dann habe ich Rosenkohl gemacht, weil meine Oma gerne Rosenkohl gemacht hat. Und hab den für mich dann gekocht und hab den geschnitten und hab ein Foto davon gemacht und den ins Internet geladen und habe wahnsinnig viele Reaktionen auf dieses Bild bekommen.
Rosenkohl ist auch ein gespaltenes Thema.
Absolut. Also das war wirklich, für meine Verhältnisse von für damals irgendwie 20 Kommentare so, Igitt, oh Gott, ich liebe Rosenkohl, oh Gott, ich hasse Rosenkohl, zum Kotzen, ekelhaft. Das ist wirklich, also das spaltet die Gemüter. So, das ist wirklich faszinierend. Dann konnte ich da aber ein bisschen schlichten, konnte sagen, wie es die Oma immer gemacht hat, mit ein bisschen Zucker kochen und einem Lorbeerblatt und dann nochmal in die Pfanne und Butter oder Margarine und Paniermehl dazu und dann wird das schon. Ja.
Tatsächlich, als Twitter noch cool war, gab es einen Rosenkohl-Bot, der, sobald du Rosenkohl irgendwo gepostet hast, als Wort sich unten drunter gemeldet hat. Und wenn du dem gefolgt hast, konntest du quasi sämtliche Twitter Konversationen, in denen Rosenkohl vorkommt,
das ist großartig.
Direkt hinverlinken.
Ja.
Das war, haben einige Leute gemacht, um sich dann
auszutauschen.
Da in die Debatte zu gehen, würde ich sagen.
Ja, das ist ja auch wichtig. Naja, und dann kam dieses Bild und da waren wahnsinnig viele Reaktionen und dachte ich mir, ja, das mache ich jetzt. Ich lade jetzt immer mehr Bilder von Kohl da hoch und gucke, was die Leute so machen. Und dann war da plötzlich ein Interesse da und haben die Leute nicht irgendwie etwa gefragt, so von wegen, also ich mache ja auch keine Kochvideos oder Bilder oder Rezepte, sondern einfach nur Bilder von Kohl. So, es ist keine Anleitung dabei, man lernt nichts. Ich finde es einfach ein wahnsinnig schönes Gemüse. Es ist total irritierend. für Menschen. Und das gefällt mir am meisten dabei, weil ich für mich damit einen Grund gefunden habe, Instagram zu nutzen. Ich habe Bilder hochgeladen von Kohl, das ist total sinnlos. Es gefällt Leuten und ich habe es geschafft, mich in wirklich deutschlandweit in die Gehirne von Leuten reinzufressen, weil sie, wenn sie irgendwo durch den Supermarkt, über den Markt oder sonst wo gehen oder irgendwo Kohl sehen, sofort an mich denken. Stellenweise Leute, die ich nicht mal kenne. Und das finde ich so wahnsinnig lustig. Das ist total albern, dass das funktioniert. So.
Kurz gestockt, als du gesagt hast, bei Kohl irritiert Leute.
Nee, das nicht. Also das aber auch. Also es ist total absurd, weil Kohl wird ja jetzt auch gerade wieder total aufgewertet und wird zu so einem Superfood gemacht. Also es ist, ob das dann Heidi Klums Grünkohl-Diät ist von irgendwann oder dann sonst was, jedes Jahr schicken mir Leute am Anfang des Jahres einen Beitrag von einem englischsprachigen Magazin, in dem steht, Cabbage is gonna be the new Superfood. Und ich denke mir, nee, also ich habe da auch eine sehr spezifische Meinung zu, weil das ist Unfug. Für mich ist Kohl ein... Soll nichts Besonderes sein, es soll kein Superfood sein, das ist einfach Essen und das haben arme Leute schon immer gegessen und es ist lecker und es ist wunderschön und es gibt es in vielen verschiedenen Varianten und man kann es in vielen verschiedenen Varianten zubereiten. Es ist einfach wahnsinnig vielseitig, es ist total geil und es soll kein Superfood sein, es ist für alle da. Kohle ist für alle da, wirklich.
Alle. Nice.
Ja.
Du hast vor ein paar Jahren dann sogar einen Song gemacht.
Ja.
Komm, wir hören den jetzt.
Gerne.
Cool Kid mit Cabbage Kitchen.
Cabbage Connection. 23. We got kale in our cabbage kitchen. We got kale in our cabbage kitchen. We got love. Kitchen, we could get up and we light it up. Pass me the kale, pass me the knife, pass me the oil, pass me the salt and pepper, pass me the garlic, pass me the onion, it's gonna make it better. Pass me the peas, cause in the kitchen no Beretta. Pass me the money, I pass you the kale, cause when the money getter. In our kitchen we don't need no media. It's gonna taste like this pizza. Tell me where you are and I'm gonna meet ya. We get all our friends and then we gonna eat ya. Ich komm in die Küche, nehme den Kohl und schneid ihn in kleine Teile. Für wirklich jeden Kohl geh ich die extra Meile. Tief im Süden, hoch im Norden an der Küste. Ja, ich wüsste nicht, was ich tun würde, wenn ich drauf verzichten müsste. Ob rot, ob grün, ob weiß, ob groß, ob klein, ob mittel. Gegen jede Angst und Sorge ist er das Gegenmittel. Ich mag sie alle, ganz egal in welcher Form und Farbe. Das ist ne Ansage, fuck AfD, Nazi-Plage. Ich komme rein und es riecht nach rechter Liebe. Sei mir bitte jetzt nicht böse, wenn ich dich wegschiebe. Doch ich muss an diesen Herd, ja, ich muss an diese Platten. Bitte Schatz, zieh ein, ich kann jetzt nicht mehr weiter. We got kale in our cabbage kitchen. We got kale in our cabbage kitchen. We got kale in our cabbage kitchen. Cabbage kitchen, cabbage kitchen. Cabbage is everything to me, yeah. Cabbage connection. Kale and Brussels sprouts and flower sprouts and broccoli and cauliflower. I like it red, I like it green, I like it sweet, I like it sour. Yeah.
Cabbage Kitchen von Cool Kid, aka Kevin Lea,
ja,
der heute Gast hier in der Sendung ist bei Stimmen. auf Radio OKJ. Ja, ganz offensichtlich liegt dir Kohl am Herzen, ja.
Ja, durchaus.
Was ist dein Lieblingskohl? Es gibt so viel.
Pak Choi.
Ja?
Ja, es wechselt immer mal wieder. Es ist saisonabhängig. Rotkohl ist, also ich liebe wirklich ein gutes Apfel- oder Orangenrotkohl oder ein tolles Rotkohl. Aber Pak Choi mag ich sehr gern. Der ist einfach wunderschön. Und der schönste Kohl für mich vom Aussehen her sind Flower Sprouts oder Kohlröschen. Das ist so eine Mischung aus Grünkohl und Rosenkohl. Und die sind so kleine, also kleine Rosenkohls, die aber in Blumen wachsen mit offenen Blättern. Das ist wirklich wunderschön. Habe ich aber auch erst nur einmal bekommen, hat mir dann eine nette Barfrau, die ich kenne, mal aus dem Garten mitgebracht.
Ah, das war ja. Toll.
Ja.
Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus, ja.
Nice. Cool.
Genau. Hast du einen Lieblingskohl?
Also ich bin Rotkohl, finde ich auch. Ich mag aber auch Sauerkraut. Also ich find, ja. Weißkohl kann man einfach, das ist vielfältig.
Total.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, Wirsing.
Ja.
Wirsing finde ich wirklich einen der schönsten Krauts, sozusagen. Ist es Kohl oder Kraut dann?
Nee, ist Kohl. Also alles Kohl. Alles dasselbe.
Kraut wird aus Kohl gemacht.
Ich glaube ja.
Ja?
Ja. Also. Ich bin auch ein bisschen verwirrt. Also es ist, glaube ich, auch so ein Regionalunterschied. Also ich bin mir da nicht sicher, weil ich war zum Beispiel auch in Stuttgart mal auf so einem Festival, so ein Kunstkohl-Festival.
Stimmt, da würde ich dich eh noch nachfragen.
Das Superkraut-Festival. Ne? Da gab es nämlich das Flederkraut heißt es da bei denen. Das ist irgendwo in Baden-Württemberg, heißt es dann Flieder oder Fliederkraut oder sowas. Das ist auch so ein Spitzkohl letzten Endes. Aber das heißt dann Kraut. Wieso gab es Verwirrung?
Nee, es gab mit dem Namen Kohlkit gab es mal irgendwie. Gibt noch jemand anderes, der sich auch Kohlkit nennt?
Na, es gab einen Podcast, der hieß Kohlkits, wo es um Helmut Kohl ging und sowas.
Also das ist ja nein, ganz anders.
Nein, nein, nein. Was ich gemacht habe in Stuttgart war, es gibt einen Künstler, der heißt Tim Bengel und der hat ganz viel so Sachen mit Kohl gemacht. Also der hat quasi Kohl aufgeschnitten und dann einen Druck mit Gold dann nachgebaut und sowas und hat das ganz toll gemacht. Und er hat dann international KünstlerInnen eingeladen nach Stuttgart, um dort ihre Kohlkunst auszustellen. Und in dem Rahmen hat er auch eine neue Skulptur aufgebaut, ein riesengroßes 3D-Metall geprintetes, riesengroßes Fliederkraut, wie auch immer das heißt. Das steht jetzt in Stuttgart, kann man sich ansehen. Ist groß. Ja.
Krass. Genau. Wie bist du da hingekommen?
Der hat mich eingeladen. Ich habe ihm auf Instagram geschrieben, dass ich seinen Kohlkram cool finde, weil ich dachte, ich muss mal so mich ein bisschen connecten.
Das macht in die man Kohlszene ja. reingehen.
Genau, das macht man ja bei Instagram so. Und dann habe ich ihm geschrieben. Und dann ein halbes Jahr, nur dreiviertel Jahr später, hatte der dann dieses Superkraut-Festival geplant und hatte mich dann bei Instagram angeschrieben, hat gefragt, würde mich gern einladen, ob ich vorbeikommen mag. Und dann bin ich mit einer Freundin da hingefahren und dann haben wir das gemacht. Und also der stand dann da und hat gemeint, also zum Beispiel so den Satz gesagt, irgendwann wurde mir klar, dass Kraut größer ist als wir alle. Und da musste ich ja nicht sagen, da mussten wir dann ein bisschen kichern, weil ich mache das schon gerne, aber ich verrate euch oder dir ein Geheimnis. Es ist mir jetzt nicht so wahnsinnig. Ich finde es einfach sehr lustig. Aber der hat da so ein riesen Ding draus gemacht.
Fand
ich
aber sehr ernst genommen.
Sehr ernst genommen. Das war sehr cool. Aber ja, so war das. Da bin ich nach Stuttgart gefahren, um mir ein Kohlfestival anzugucken. War sehr lustig. Ja. Es gibt wirklich absurde Dinge auf dieser Welt.
Kohlfestival. Aber Festival, anderes Thema.
Ja.
Auch ein schönes Thema.
Ja.
Du betreust nämlich nicht nur Musiker, indem du für sie kochst.
Das ist richtig.
Sondern du bist auch so ein bisschen, sag ich mal, als Bandbetreuer unterwegs.
Genau, ja.
Für eine regionale Band hier aus der Stadt.
Richtig. Ehemals aus der Stadt.
Ehemals.
Hier geboren, in dieser Stadt wurden sie geboren, ja.
Genau. Und zwar Mamoré.
Richtig.
Die lustigen Jungs.
Die fünf Jungs aus Meidling.
Habt ihr hier im Programm von Radio OKJ vielleicht schon mal gehört. Was da denn passiert? Was machst du denn da? Wenn du mit denen unterwegs bist.
Genau, also den Song, den wir gerade gehört haben über Kohl, den hat ein guter Freund von mir aufgenommen, der Paul. Und der Paul hat gleichzeitig auch eben die Band Mamoré vor Jahren gegründet. Also hat da Instrumental gemacht und dann hatte er einen Kumpel, den Erik, auch ein toller Typ, der dann darüber gesungen hat. Und dann haben die so angefangen und das ist immer so ein bisschen größer geworden, haben vereinzelt.
Es waren erst zwei Leute, so habe ich die auch noch.
Genau, es waren erst zwei Leute, die waren auch hier schon mal bei euch bei Radio Elektronika nebenan, haben sie draußen mal ein kleines Konzert gespielt draußen. Das war ziemlich cool, da kann ich
mich erinnern. Ich erinnere mich auch an einen Auftritt während Corona im Hof vom Casablanca.
Ja, richtig, den gab es auch, da waren sie auch zu zweit.
Da haben sie The Smith gecovert, das war geil.
Stimmt, welcher Song war es nochmal? Ich weiß es nicht.
Ich glaube, The Boy with the Thorn in His Side.
Ja, stimmt, ja. Das war toll.
Das war ganz toll.
Genau, und die sind jetzt aber eine ganze Band mit noch irgendwie, Mike spielt da jetzt Gitarre, der wohnt auch noch in Jena, der Rest wohnt Leipzig und Bremen. Haben aber alle hier so einen regionalen Bezug. Alex spielt Keyboard oder Synthesizer und Jonas spielt Schlagzeug. Und genau, die haben immer wieder Konzerte gespielt und es hat auch alles funktioniert und sonst was so toll, das ist eine tolle Band, tolle Leute. Und dann sind die auf Tour gefahren und dadurch, dass ich ja schon mal irgendwie im Casablanca ein paar Sachen erlebt habe und auch auf dem Summer Breeze in Bayern auf dem Festival so Artist Hospitality Kram mache, also mich da auch um KünstlerInnen kümmere, indem ich alles mache, was sie sich wünschen, wenn es denn möglich ist, habe ich gesagt, hey, ich kann auch einfach mitfahren, weil ich hätte Bock. Ich wollte einfach auch mal auf Tour fahren tatsächlich und jetzt ist meine Position da, ich verkaufe da Merchandise und kümmere mich, dass alle gut drauf sind. Also mache vorher ein paar Brötchen, packen einen Beutel ein mit so Bespaßungssachen, Ausmalbüchern, Kreuzworträtsel, ein paar Süßigkeiten, Nervennahrung, die gute Launetüte eben. So.
Hilft dabei ein Studium der Erziehungswissenschaften?
Nein, nein.
Absolut. Das klingt so pädagogisch.
Es ist wirklich wahnsinnig pädagogisch. Also du hast ja, also ich, vielleicht auch meine Rolle, ich habe dann auch so dieses Ding, ich habe dann viel Verantwortung dafür übernommen. So, Mike ist zum Beispiel ein leidenschaftlicher Raucher und nach so einem Konzert raucht er sehr gerne, aber mit seinen langen Haaren hat er auch natürlich nach dem Konzert nasse Haare und schwitzt. Dann muss ich den schon mal ermahnen, zieh dir doch bitte eine Mütze auf, zieh dir doch eine Jacke an, bevor du rausgehst zum Rauchen. Habt ihr dann alle eure Sachen dabei und sowas. Natürlich sind das alles erwachsene Menschen, aber manchmal kommt das schon so ein bisschen rüber. Aber ich habe vergessen andere Sachen an, die dann denken, auf jeden Fall, ja, genau. Aber es macht total Spaß. So. Und wie ich dazu gekommen bin, einfach, ich habe gemeint, hey, ich kann euch unterstützen und jetzt mache ich das so ein bisschen, ja.
Ist quasi ein Ehrenamt.
Es ist ein
Freundschaftsdienst.
Es ist ein Freundschaftsdienst, Ehrenamt, wenn jetzt aber genau, also es hat mit dem Freundschaftsdienst Ehrenamt angefangen. Wenn es dann aber mal ein bisschen anstrengender war oder wir das letzte Mal mal ein Wochenende weg waren, dann kann man da auch schon mal eine Rechnung schreiben. Also es ist ja das ein Gewerbe, das ich da habe, auch als Veranstaltungsbetreuung. Ja. Und die können mich dann da reinbuchen, ich schreibe denen eine Rechnung. Weil es ist ja auch meine Zeit, die das dann kostet letzten Endes. Also ich mache das gerne, aber natürlich ist es dann auch schön, ein bisschen was dazu zu verdienen. Aber es ist eigentlich ein Ehrenamt, so ja. Eine Aufwandsentschädigung bekomme ich, sagen wir es so, richtig. Genau.
Nice. Gibt es da irgendeine lustige Geschichte aus dem Tourbus?
Mir fällt ad hoc keine ein. Ich kann auf jeden Fall nur sagen, genau, na doch, vielleicht, als wir losgefahren sind, bei der letzten Tour nach Leipzig, nach Düsseldorf, ich habe mich auch angeboten, dass ich fahre, dass die anderen eben sich ausruhen können. Und wir sind eingestiegen, haben Alex abgeholt, der hat eine halbe Stunde im Auto gesessen, hat gesagt, wie lange fahren wir noch? 5 Stunden. Mir ist langweilig, kann nicht mehr. Ich meine, nimm dir ein Buch, lese, da wird mir schlecht. Guck auf dein Handy, da wird mir schlecht. Können wir was essen? Können wir anhalten? Wir sind eine Stunde unterwegs, wie soll das jetzt funktionieren? Kann ich selber fahren? Ja, okay. Und dann ist er selber gefahren, weil ihm sonst langweilig wird. Das ist sowas passiert. Aber okay. Ansonsten ist es wirklich Alltag, den man da zusammen teilt und man muss viel Zeit totschlagen auch einfach. Also es ist ja nicht wie irgendwie bei einer großen Produktion, dass man im Nightliner dann schläft in einem Bus und es passiert nichts, sondern man steht halt morgens auf und dann fährt man erstmal 4 Stunden und sitzt im Auto und dann gibt's da mal irgendwie eine überteuerte Wiener, da noch einen Kaffee und dann wird man da angehalten zum Rauchen, Pinkeln und sonst was. Wirklich, es ist
geht man sich ja auch auf den Sack.
Bestimmt. Also, aber man lernt sich ja auch viel kennen und man kann viel miteinander reden. Und es gibt ja auch die gute Laune-Tüte. Und es gibt auch ein Regelsystem. Also Reh hatte dann auch eine gelbe und eine rote Karte dabei. Es wurde nicht vorher ausgemacht, was es für Konsequenzen hat, aber es wurde ein paar Mal die gelbe Karte gehoben und dann wurde sich auch ein bisschen wieder gelindert. Aber eigentlich gibt man sich nicht auf und sagt, nee, es ist halt so, wie man sich mit jedem, mit dem man 7 Tage, 10 Tage, 11 Tage aufeinander hängt, auf die Nerven geht.
Nee, würde ich nicht sagen.
Ich liebe es nach wie vor.
Sehr schön. Wir hören mal rein.
Sehr gerne.
Wir haben hier eine aktuelle Musik von Marmoré, nämlich da. Ist ziemlich neue Single.
Ja, relativ neu, vor einem Monat oder so rausgekommen.
Ist nicht auf dem letzten Album.
Nein, ist aber auf dem nächsten Album, wozu die Jungs gerade, jetzt mache ich Werbung, im Studio sind und könnt ihn aber auch auf Tour hören dann im April. Seht ihr im Internet?
Wo geht's hin? Gibt's Konzerte?
Ja.
Wann, wo? Weiß ich nicht.
Wo kann man das lesen?
Internet?
Ja.
Genau. Edgar Wasser. Menschen. Okay, na dann hören wir mal Wasserstoff.
Und Feinstaub.
Staub.
Und Staub.
Mamore. Wasserstoff und Staub.
Das war Rock.
Neue Single.
Mhm. Ja.
Klingt aber eigentlich so, als ob das schon alt ist.
Ja.
Ein bisschen. Ist toll.
Mhm.
Lustige Jungs.
Alles wiederholt sich immer wieder. Ja.
Wenn man jetzt eine Platte bei Mamore bestellt, das aktuelle Album.
Ja.
Dann musst du eine Platte aus deinem Keller holen, einpacken und verschicken.
Wäre schön, wenn die im Keller wären.
Ach so. Nee,
es stehen, also im Keller schimmeln die.
Ach so.
Die stehen 3 Kartons voll aufeinander gestapelt, neben dem Katzenmatratzen-Set. Also kann sein, falls jemand eine Katzenhaarallergie hat, solltet ihr keine Sachen bei mir bestellen oder bei Maure bestellen. Oder es zumindest dazu schreiben, ja, genau. Nee, es steht alles in meinem Schlafzimmer rum, ja.
Krass.
Genau.
So machen das die großen Profibands heutzutage.
Ja, sie beuten ihre Freunde aus. Nee, ich mache das auch gerne. Ich habe da wirklich Spaß dran, weil ich dann auch immer einfach irgendwie auf diese Kartons irgendwelche Sachen drauf male oder draufschreibe oder sonst was.
Das ist so, ist auch total nett.
Und ich habe immer einen Grund, einfach mal rauszugehen. Kleinen Spaziergang. Das ist auch ganz toll. Und ja, irgendjemand kriegt halt eine schöne Platte und kann die dann hören. Mache ich wirklich gerne, ja. Und das wollte niemand anders machen.
Schön. Ich habe noch eine Sache, über die ich mit dir reden wollte.
Ja, gerne.
Thema Soziologie.
Ja.
Quasi. Du hast gerade, darf ich das so sagen, also ist ja noch nicht verteidigt, aber du hast deine Promotion abgegeben.
Genau, richtig, ja.
Das Glückwunsch schon mal.
Vielen, vielen lieben Dank.
Ich sitze jetzt einem Forscher hier gegenüber, einem richtigen.
Ja, das ist korrekt. Ein mehrfach international publizierter Wissenschaftler.
Aha.
So nenne ich mich gerne. Aus Spaß. Naja, eins ist in der Schweiz, eins in der USA, ein Paper und eins hier in Deutschland. Zwei hier in Deutschland. Deswegen mehrfach international publiziert.
Und ich finde aber das Thema, mit dem du dich beschäftigst
oder
beschäftigt hast,
zumindest
soweit ich das mitbekommen habe, das finde ich sehr spannend.
Mhm.
Also eigentlich sind es 2 Themen, die ich daran sehr spannend finde. Das eine ist, du hast geforscht zu fürsorglichen Jungen.
Richtig.
Und das finde ich ein spannendes Thema.
Mhm.
Und das andere, du bist in Interviewsituationen reingegangen.
Ja.
Jetzt sind wir gerade in einer Interviewsituation.
Ja, ist richtig.
Was machen wir denn hier?
Erstmal reden. Genau, also die Interviewsituation, die wir hier haben, ist ja eine andere Interviewsituation trotzdem als die, die wir hatten in unserem Forschungsprogramm. Also das, was wir gemacht haben, waren so teilnarrative Leitfaden-Interviews. Also es ist so ein bisschen vorstrukturiert. Also es bedeutet, es ist ein bisschen vorstrukturiert. Wir haben natürlich Fragen, die wir fragen wollen, aber versuchen möglichst offen ranzugehen und versuchen möglichst Erzählungen zu generieren. Das tun wir hier ja auch, quasi eine Erzählung zu generieren.
Und es ist eine sogenannte qualitative Forschungsmethode.
Genau, qualitativ, weil es nicht um Zahlen geht letztlich. Quantitativ ist dann
Quantitativ wäre quasi Fragebogen,
genau,
möglichst vielen Leuten vorlegen.
Richtig, das ist quasi, wenn man sagen möchte, man geht in die Breite, also man möchte auf die Breite Ergebnisse machen, sowas wie einen Durchschnitt, dann kann man dann sagen, okay, sag hier, wie groß sind Leute, dann frage ich 1000 Leute oder wie finden Leute das, frag 1000 Leute und dann weiß ich, okay,
die Leute finden sind das ungefähr so groß.
Ja, oder nicht bei der Größe oder so. Wie findet ihr jetzt die Bebauungspläne des Eichplatzes dann wieder? Das ist eine Frage, die über die Jahre immer mal wieder aufkommt, immer wieder nicht. Und dann kann ich natürlich 1000 Leute fragen oder sagen, so Mittel. Aber dann weiß ich ja nicht, warum die es nur so Mittel finden. Und dann kommen qualitative Methoden eben dann zum Einsatz oder nicht dann zum Einsatz. Es gibt kein Vorher und Nachher, sondern es ist beides einfach steht nebeneinander und ist beides wichtige Forschung und kann gut kombiniert werden an verschiedenen Orten. Aber da ist der Punkt dann eben zu sagen, hey, warum findest du das nur so Mittel? Und dann frage ich vielleicht nur 10 Leute, aber kann dann verstehen, aha, die finden das so Mittel, weil es hat eine Historie. Es gibt hier irgendwie es ist ein Autofahrer, ein Pendler, der muss dann immer auf den Parkplatz drauf und will nicht, dass der weiter bebaut wird, während der andere und erzählt dann, ja, er muss das so machen und hat die Geschichte dahinter und kann dir mehr begründen, was da dahinter ist, deswegen qualitativ. Was wir hier jetzt machen, ist basically ja schon irgendwie, ist ein themenzentriertes Interview eigentlich oder auch ein bisschen narrativ war es am Anfang ja auch, du hast mich gefragt, wie bin ich nach Jena gekommen, so. Und was da dann passiert, in solchen Situationen, das ist das, was wir in diesen Interviews mit den Jungen häufiger gemacht haben, ist, dass wir gemeinsam meine Identität oder das, was ich als meine Identität wahrnehme, konstruieren, nennt man das. Also wir reden eigentlich darüber, ich rede darüber, wer bin ich. So. Und das, dann gibt es die Annahme, dass Leute immer, egal wer sie fragt, dasselbe erzählen würden. So, weil sie die Leute, weil es einfach das, was passiert ist, ihre Biografie erzählen. Ich bin da und da, habe ich das gemacht, so und so mich dabei gefühlt. Ich bin aber der Meinung, dass sie nicht immer das Gleiche erzählen, sondern dass es wichtig ist, wem sie gegenüber sitzen. So, ich kann mit dir ganz anders reden, als ich das mit jemand anderen kann, weil ich weiß, wenn ich mit dir übers Kassa rede zum Beispiel, ich weiß, du kennst die Leute. So. Das heißt, ich kann dir ein anderes Wissens voraussetzen. Wenn ich dir da eine Geschichte erzähle, was ich da gemacht habe, erzähle ich die ganz anders, als wenn ich das meiner Mutter beispielsweise, die den Laden nicht kennt, erzähle. Wenn ich dir sage, ich laufe die Treppe, musste in den Turm von Casablanca hochlaufen, dann sage ich, oh Gott, das ist ja schlimm. Was hast du nur für ein schweres Schicksal, das du erleiden musst? Meine Mutter sagt, ach, Treppen sind ja toll. Wie auch immer. Und deswegen haben wir einen anderen Zugang zu verstehen. Generell bin ich da erstmal den Schritt zurückgegangen, habe gesagt, was passiert in Kommunikation eigentlich? Was ich dann sehr spannend fand, war der Punkt, dass habe ich da viel auf Alois Hahn bezogen, der dann gesagt hat, naja, prinzipiell ist es unmöglich, alles, was sich in dem Inneren unseres Kopfs abspielt, nach außen zu tragen. Wir wählen immer aus, was wir erzählen, weil wenn ich jeden Gedanken erzählen würde, das haut nicht hin. Ich selektiere, also ich wähle vorher aus. Und gleichzeitig bist du als derjenige, der mir jetzt gerade zuhört, verstehst du auch nicht automatisch irgendwas. Es ist nicht, ich verstehe jetzt, sondern du ordnest das, was du hast, vor deinem eigenen Leben quasi so ein bisschen ein. Also du hast deine eigenen Schubladen, deine eigenen Ecken, wo du dein Leben sortierst und verstehst, wie das dann abläuft und verschiedene Zusammenhänge sind. Und das, was ich sage, ordnest du dann ein. Das kenne ich, das hat er gesagt, das hat er gesagt. Okay, dann ist es ja das. So. Und damit bist du im Verstehen auch konstruierend wirksam. Also ich würde es jetzt als aktives Verstehen nehmen. Genau, das machen wir erstmal, wenn wir reden. Und wenn wir interviewen, dann fangen wir an, über mich zu reden in dem Fall. Ich rede über mich, du stellst mir Nachfragen und ich komme ein bisschen so in eine Richtung und fange an, über mich nachzudenken und merke dann, warte mal, was habe ich denn hier jetzt gerade eigentlich erzählt? Bin ich das eigentlich? Und kann das dann quasi ausprobieren, hier mal was anderes zu erzählen. Mhm. Ich könnte dir ja jetzt auch sonst was erzählen, einen Teil von mir, den nicht so viele Leute kennen, der mir jetzt nicht einfällt. Aber genau, ich könnte so Sachen ausprobieren, die vielleicht auch einfach in meinem Umfeld nicht so gut funktionieren. Also, dass ich, wenn ich jetzt ein Problem damit hätte, das Thema, um was es bei mir auch in meiner Doktorarbeit am Ende ging, war, man sagt immer, dass männliche Jugendliche nicht oder dass Männer nicht über ihre Gefühle sprechen können und auch, dass männliche Jugendliche nicht über ihre Gefühle sprechen. Und dann sage ich, das ist eine total allgemeine Aussage, das funktioniert für mich so nicht. Sondern wann sprechen sie denn über ihre Gefühle? Was würde ihnen denn helfen? So, und deswegen da eher hinzugucken, wie ist sowas aufgebaut, wie ist eine Gesprächssituation aufgebaut, wie kann ich jemanden dazu bringen? Und da ist eben der Punkt, männliche Jugendliche machen das nicht, reden über manche Sachen nicht mit ihren Freunden, weil sie Angst haben, dass die sie auslachen oder sowas. Und das können sie in so einem Interview dann zum Beispiel mal ausprobieren, weil sie jemandem gegenüber sitzen, bei dem sie sich sicher fühlen können. Und solche Geschichten sind es dann, die dann irgendwie da spannend sind. Was wir jetzt aber gerade machen, ist ja, Informationsaustausch. Also dieser Teil jetzt zum Beispiel würde dann in der Soziologie eher als Expertinnen-Interview gelten, weil ich in dem Fall Experte bin und mich dazu äußern kann, ja. Was würdest du denn sagen? Wieso ist ein Radio-Interview anders als ein wissenschaftliches Interview?
Ja, schon allein die Mikrofone
und
die nicht sichtbare, aber gedachte Öffentlichkeit dahinter.
Das stimmt.
Verändert die Situation
total
extrem.
Ja, ist richtig.
Das merkt man, wenn man in einem Gespräch mal plötzlich ein Mikrofon auf den Tisch packt und Leute sind plötzlich gar nicht mehr so locker. Komisch.
Ja, ich merke es also bei mir selber auch. Jetzt.
Also, ich finde dich sehr locker.
Ja, jetzt ist es besser geworden. Genau, stimmt ja auf jeden Fall die Öffentlichkeit und die Studiosituation. Das ist ja fast
genau. Das war viel gerade. Ich würde kurz einen Song reinhauen.
Sehr gerne.
Und dann
können wir noch
abschließende 5 Minuten sprechen. Eine Stunde ist eigentlich viel zu wenig.
Okay.
Merke ich gerade schon wieder. Geht sehr schnell die Zeit rum.
Richtig schnell.
Du hast noch Turbostart mitgebracht.
Ja, das ist.
Warum?
Für die koche ich einfach wahnsinnig gerne im Casablanca. Die kommen immer wieder und das ist mittlerweile ein freundschaftliches Gefühl einfach. Ich gehe da hin, die kommen mir entgegen und sie sagen: wisst nicht, was los ist, Leute. Hier freuen sich Leute für uns zu arbeiten. Was für ein schöner Satz. Und ja,
ach, nice.
Ist einfach toll. Viel Spaß damit.
Ruperts Grün. Genau. Turbostart mit Ruperts Grün hier bei der Sendung Stimmen auf Radio OKJ. Und wir sind, also zu Gast ist, beziehungsweise war Kevin Lea. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank. Ich fand's auch sehr schön.
Nice.
Gehostet hat Tim Wiezorek.
Dankeschön. Korrekt. Zwei abschließende Fragen habe ich aber noch. Mhm. Du als jemand, der bewusst nach Jena zurückgekommen ja. ist und auch gesagt hat, das gefällt dir hier?
Ja.
Was muss in Jena bleiben, wie es ist und was muss sich ändern?
Wir brauchen in Jena meiner Meinung nach weiterhin Leute, die immer nachkommen und frischen Wind reinbringen. Wir brauchen die schönen Orte, die wir haben, an denen Sachen entstehen können. Für meinen Fall kann ich das Casablanca, das Wagner, den Kuba als Konzertorte nennen, die sich wirklich wahnsinnig Mühe geben. Brauchen genug Leute weiterhin, die verrückt genug sind, sich da reinzuschmeißen und die Sachen zu organisieren für andere Leute und diese Arbeit zu machen, dass es funktioniert. Also da an alle Azubis, Buftis, TechnikerInnen, die das immer wieder, alle Leute, die an der Bar stehen, Securities und sonst was, die Leuten ermöglichen, einfach einen schönen Abend zu haben. Das muss bleiben. Wir brauchen engagierte Leute. Und die andere Frage war, was kann weg?
Ja, was muss sich ändern?
Was muss sich ändern? Dann was sich dabei ändern muss, ist, wenn wir junge Leute neu nachbekommen, dann müssen die älteren Leute denen auch mal zuhören. Wir müssen uns der Änderung auch so ein bisschen annehmen. Und wir müssen vielleicht auch mal wieder in Jena gucken, dass wir nicht, dass wir Wohnraum günstiger machen. Sorry, aber das ist halt wichtig, dass wir jetzt nicht irgendwie nur gucken, dass wir die Leute, die jetzt im neuen Zeiss-Werk oder was auch immer anfangen, da unterkriegen, sondern auch junge Leute, die weniger Kohle haben oder wie auch immer, das einfach schaffen. Das muss sich auf jeden Fall ändern und mehr Geld für Kultur wieder bitte. Danke.
Ja. Nice. Und Männer sollen über Gefühle reden.
Das ist, ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt, das ist schon lange erforscht. Ich habe es jetzt auch nochmal niedergeschrieben. Das ist ganz gut und ihr könnt das. Ihr müsst halt nur machen. Also sich gegen die Sozialisation stellen ein bisschen. Das ist okay, das schafft man schon.
Ist ja Fischmob, haben ja schon in den 90ern ein Album Männer können seine Gefühle nicht zeigen.
Ja.
Auch ein sehr schönes Ding. Genau. Gefühlig oder mit Gefühl geht es hier auch gleich weiter auf Radio OKJ ab 18 Uhr mit Radio Querfunk oder Querfunk. Helge ist schon da und wird hier gleich übernehmen. Machen wir schön direkt weiter. 20 Uhr im Programm heute noch Unchained mit Johann. Da kommt nochmal die Jubiläumssendung. Er hat seine 50. Sendung, glaube ich, gemacht. Nee, 5 Jahre Jubiläum war es, genau. Die kommt noch. Das also heute noch im Programm. Ich danke dir sehr, dass du da warst, Kevin.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und hört Radio OKJ. Das ist ein toller Radio. Ich höre ihn wirklich auch selber sehr gerne. Es ist wirklich toll. Danke.
Wir geben uns immer wieder Mühe. Und der Hinweis auf alle Fälle auch noch, dass ihr diese Sendung nachhören könnt und das ganze Gespräch auf radio-okj.de in der Mediathek. Außerdem könnt ihr nach Podcasts von Radio OKJ schauen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Auch dort sind vereinzelte Gespräche dieser Sendung oder ganze Sendung nachzuhören und ansonsten auch vieles andere weiter. Bleibt uns gewogen. Vielen lieben Dank. Ich verabschiede mich. Danke, Kevin. Viel Spaß, Helge, dann gleich und bis später.